10 Zahlen.
Ich heiße Birgit Lutz und bin die Monika Seelisch des Skitourengehens. Als Polarnitzer weiß ich, dass die Erlebnisse im Eis süchtig machen können. Aber wer die Qualen nicht kennt, kennt auch die Glücksgefühle nicht. Auf meinen Expeditionen habe ich vor allem Demut und Dankbarkeit gelernt. Das Anstrengendste für mich ist das Wandern zwischen den zwei Welten, Arktis und Bayern. Was viele nicht glauben, dass ich im Grunde meines Herzens ein Waschlappen bin, ein verträumt durch die Gegend Schauer und ein lange Brotzeitmacher. Aber ich kann auch anders.
Ja, hast du grobe Einwände oder?
Na, das trifft's eigentlich ziemlich gut. Bin überrascht, ja.
Das meiste sind ja Zitate von dir.
Ja, das stimmt.
Also, dann überprüfen wir das doch alles mal. Birgit Lutz, geboren am 10. Juli 1974 in Neumarkt in der wunderschönen Oberpfalz. Wir Oberpfälzer sind ja wirklich ein bisschen anders als andere Menschen. Hast du als Kind schon richtig wilde Sachen gemacht?
Als Kind, da habe ich auch so ein bisschen Entdeckerdrang gehabt. Ja, da, ich habe mir mal zum Beispiel, da war ich vielleicht 5 oder so, da habe ich mir beim Einkaufen mit meinen Eltern ein Kabel in die Nase geschoben.
Kabel?
Weil ich durch dieses Kabel atmen wollte und das ist dann aber in meiner Nase verschwunden.
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen,
genau,
was die Tante gerade erzählt.
Ja, meine Mama ist da ein bisschen panisch geworden, weil die Angst gehabt hat, dass ich ersticke und hat mir das dann mit der Häkelnadel wieder rausgemacht aus meiner Nase und solche Sachen.
Wann kam bei dir dieses Fernweh auf? Wann wusstest du, ich will raus in die große weite Welt?
Das kam, glaube ich, schon relativ früh, weil ich war dann schon in der Schule als Au-pair in Paris. Und dann bin ich während dem Studium nach Rom und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, so immer mal wieder wohin zu gehen, wo alles neu ist.
Au-pair in Paris. Was hast du da gelernt?
Französisch.
Gut. Blöde Frage. Was außer Französisch hast du da gelernt?
Dass es Spaß macht. Also alleine auch wohin zu gehen und zu schauen, was man da aus der Zeit machen kann.
Kein Schiss zu haben? Oder doch?
Doch, das gehört dazu. Also als ich in Rom war, war das ganz schlimm. Da hatte ich am Anfang richtig Angst, dass ich das nicht hinkriege. Und also mein Bruder hat mich dahin gebracht und mit mir eine Wohnung gesucht. Und als der weggefahren ist, da hatte ich richtig Angst. Aber das wurde dann umso besser.
Hast du jetzt Angst auf deinen Expeditionen?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein, weil man bereitet sich ja da so lang drauf vor und man denkt auch sehr viel drüber nach.
Aber nie eine Situation erlebt, in der du dich gefürchtet hast? Wo es vielleicht auch Grund zur Furcht gab? Einem Eisbären gegenüber gestanden?
Na, zum Glück nicht. Also es gab schon mal so eine Situation, als wir auf dem Schiff unterwegs waren im Sommer, als wir eine Landung hatten. Also wir waren mit Passagieren an Land und dann kam ein Eisbär und der kam relativ überraschend. Also unsere Wachen haben den nicht gesehen oder nicht rechtzeitig gesehen. Und dann, auch in so einem Moment hatte ich aber keine Angst, sondern wir müssen dann ja sehr schnell und sehr überlegt reagieren und das hat alles gut funktioniert und erst hinterher.
Manchmal kommt die Angst hinterher.
Ja, hinterher so ein bisschen. Aber ich habe auch da gemerkt, dass wir ja super funktionieren und genau wissen, was wir machen, dass ich eigentlich ja keine Angst hatte.
Du hast Italien ja schon angesprochen, Rom. Es muss auch in Italien gewesen sein, wo du diesen schweren Motorradunfall hattest.
Ja, genau.
Mit 24.
Genau.
Wo du dir die Hände mehrfach gebrochen hast.
Ja, genau.
Ich habe jetzt gerade schon geguckt, ob man noch was sieht, weil die waren ja, glaube ich, 8-fach gebrochen.
Ja, genau.
Aber.
Ja, ich habe schon da so ein paar Narben, aber.
Aber die sehen eigentlich ganz normal aus. Hat es dazu geführt, dass du besser auf deine Hände aufpasst? Die sind ja ganz, ganz wichtig. Ohne Hände bist du ja nicht in der Lage, irgendwas zu tragen. Bist in der Arktis mit Sicherheit aufgeschmissen.
Ja, das stimmt. Also ich passe schon sehr gut auf, was auch dazu führt, dass ich beim Skifahren mittlerweile oft mal sehr vorsichtig fahre, weil ich einfach nicht nochmal drauffallen und mir nicht nochmal irgendwas brechen will an den Händen. Ja, aber es ist immer noch so, dass ich da schon so Dauerschäden habe, aber die sind nimmer so schlimm. Die tun oft ziemlich weh, aber da gewöhnt man sich auch dran. Also,
hey, ich vermute, dass du einfach auch Schmerz besser aushalten kannst als die meisten von uns.
Das weiß ich nicht. Also das kann sein, aber das weiß ich nicht.
Nicht so rumjammern wie wir Männer, wenn wir eine kleine Erkältung haben. Die Monika Seelisch des Skitourengehens. Das klingt erstmal komisch, aber ich glaube, es ist so. Monika Seelisch, eine Tennisspielerin, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin vor ein paar Jahren, die, wie ich noch mich erinnern kann, sehr laut gestöhnt hat beim Spielen.
Genau.
Ich vermute mal, in die Richtung geht die Anspielung. Wann ist das bei dir der Fall?
Ja, das hat mich ein Freund von mir, der Michael, hat mich mal so genannt. weil ich beim Skitourengehen immer so ächze und stöhne und also beim Bergaufgehen oder und für ihn auch immer so viel rumjammer. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, so wie ich da rumstöhne, das bin ich die Monika Seelisch des Skitourengehens.
Wann ist denn das am schlimmsten überhaupt beim Skitourengehen? Bergauf oder wenn das Wetter einfach besonders schlecht ist?
Wenn das Wetter schlecht ist, macht mir ja immer eigentlich nicht so viel aus. Es ist auch, Skitourengehen ist ja auch nicht schlimm, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber ich ächze halt einfach manchmal. Ich jammer dann gern.
Du jammerst gern, bist aber die, die am längsten durchhält. Ja. So schaut das ja wahrscheinlich aus. Ja. Wann hast du überhaupt deine erste Skitour gemacht? Wie bist du da drauf gekommen?
Vor ein paar Jahren einfach. Also ich fahre schon immer gern Ski. Und ich habe aber irgendwann, also das Skifahren hat für mich dann so nicht mehr gepasst auf den Pisten, weil durch diese ständige Beschallung, die da jetzt stattfindet und das sogar zum Teil schon an den Liftmasten die Lautsprecher hängen und dann so Musik gespielt wird, das passt zu mir. Also ich suche halt Ruhe, wenn ich in die Berge gehe. Ich will dann halt einfach mal auch still da sitzen und die Berge anschauen und das geht auf Pisten nicht.
Mhm. Die Steigerung zu Skitouren ist dann eben die Skitour an den Nordpol, genau, sozusagen. Das ist das Ultimative, was man erreichen kann.
Ja, wobei das ist nicht so richtige Skitour am Nordpol, weil man hat ja keinen Berg und man hat auch keine lohnende Abfahrt. Also es ist so ein bisschen virtuell, was man da macht, weil man erreicht halt einen Punkt, den es halt nur auf dem Display vom GPS gibt und es sieht genauso aus wie die.
Ist da gar nichts? Also ich stelle mir vor, dass da irgendwie eine Fahne drin steckt oder so.
Nein.
So wie auf dem Mond.
Nee, weil das ist ja beim Nordpol so, dass da ist ja zugefrorenes Meer, ne? Und diese Fahne, die steckt am Meeresgrund. Da hat mal ein russisches U-Boot, hat da mal eine Fahne hinterlassen. Aber oben, wo sich das Eis bewegt, da sieht man nichts. Mhm. Das ist dann deswegen auch der individuelle Pol von jedem. Also,
ach so, das kann man sich dann aussuchen, mehr oder weniger.
Ja, weil dieses Eis driftet ja weiter. Ja. Und dieses eine Stückchen Eis, das in dem Moment am Nordpol ist, das ist nur der Pol, den man eben selber hat. Und wenn man wieder mal kommt, dann ist ein anderes Eis.
Blöd ist nur, dass man ja nichts mitnehmen kann, oder?
Nein, man kann nichts mitnehmen. Ja, das schmilzt irgendwann. Ein Stück Eis. Aber das...
ein Wasserglas. Das ist mein persönlicher Nordpol. Genau. Ja, klar, kannst mir viel erzählen. du hast ja mal was ganz Ähnliches gemacht wie ich, habe ich in der Vorbereitung festgestellt. Du hast für die Süddeutsche Zeitung Interviews gemacht, auch mit Prominenten, oder?
Ja, also ich habe zeitlang ziemlich viele der italienischen Künstler, die nach München kamen, immer interviewt, weil ich eben Italienisch konnte.
Und wie war's?
Ja, schön.
Ja? Also, aber es war nichts, was dich jetzt ausgefüllt hätte für die nächsten Jahre?
Nee, ja, man entwickelt sich halt weiter. Also es hat sich dann halt, als ich diese Möglichkeit dann gesehen habe, da an den Nordpol zu fahren, da hat sich mein Leben dann halt so in diese Bahnen weiterentwickelt.
Meinst du, ich habe noch Hoffnung? So könnte sich noch was tun bei mir. Naja, weil du sagst, warte, ich habe mich halt weiterentwickelt. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass ich mich weiterentwickle, aber irgendwie tut sich nichts.
Ja, musst halt was dafür tun.
Ja, ja. Aber du hast, das wäre die nächste Frage gewesen, beziehungsweise das ist die nächste Frage. Was hast du dafür getan, dass du entdeckt hast, die Arktis ist das, was mich wirklich reizt, was mich ausfüllt, wo mich immer wieder hinzieht?
Ja, als ich da das erste Mal oben war auf diesem, das war eben für die Süddeutsche Zeitung auf einem Atomeisbrecher. Das habe ich ja auch schon alleine praktisch organisiert. Also es war meine Idee und ich habe es vorgeschlagen. Ich habe als ich 20 war, schon von Christoph Ransmeyer das Buch Die Schrecken des Eises und der Finsternis gelesen. Und das Buch hat mich total gepackt. Und das basiert in Teilen auf so einem Original-Expeditionsbericht von 1872 bis 1874. Und den habe ich mir dann besorgt und war völlig hingerissen von diesen Beschreibungen des Eises.
Aber das ist doch erstmal saukalt. Es ist lebensgefährlich. Und was ist es noch?
Es ist wunderschön. Also diese Lichtspiele, die Einsamkeit, diese Weite, das immer sich verändernde Eis, das hat eine Schönheit, die ganz schwer zu beschreiben ist. Ich sage auch immer, nach dem Julius Peyer hätte man aufhören können, das zu beschreiben, weil es der eben am besten gemacht hat. Und es zieht einen dann da immer wieder hin. Also als ich auf diesem Schiff war...
Geht es jedem so, der mal da war?
Das geht ganz vielen so. Also ich treffe auf diesen Schiffen immer Leute, die schon 10, 11, 12 Schiffsreisen unternommen haben in die Arktis. Oder dann dauernd irgendwo in Nordnorwegen unterwegs sind oder...
Lauter Süchtige.
Ja. Ich glaube, entweder man mag es gar nicht oder man verfällt ihm total.
Was ist eine Poljarnica?
Das ist die weibliche Form eines Poljarniks. Also das ist die in Russland. Das sagen eben die Russen zu den Leuten, die sich in die Arktis und in Richtung Pol aufbegeben. Und
also mit dem Schiff hinfahren gilt nicht?
Na, man muss dann schon mal auf Ski unterwegs sein. Dann ist man Poljarnica.
Es